herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu unserer dritten Folge von Bildlich gesprochen. Mein Name ist Christopher, ich bin Gründungsberater im Bildgründerzentrum und neben mir sitzt heute wieder meine Kollegin Sandra, ebenso Gründungsberaterin.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in Folge 3 von Bildlich gesprochen. Bevor wir aber heute in unsere dritte Folge starten, wollen wir noch ganz kurz auf das Feedback von unserer letzten Folge eingehen. In der letzten Folge war Trimitas-Gründer Tibor Zechmeister zu Gast bei uns und hat uns sehr viel über seine Auf- und Abs im Startup-Leben erzählt. Und für viele Zuhörerinnen und Zuhörer war es besonders interessant, weil recht zeitgleich eigentlich ja auch der Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und Trimitas hat da aus meiner Sicht wenig überraschend einen ausgezeichneten Pitch hingelegt. So wie wir Tibor Zechmeister kennengelernt haben, war das auch wirklich zu erwarten. Mhm. Ein sehr souveräner, selbstbewusster Auftritt. Und besonders gut hat mir gefallen, dass sie auch ein sehr attraktives Angebot bekommen haben, aber dennoch sehr an ihre Ziele gedacht haben und dieses tolle Angebot sogar abgelehnt haben, um eben an ihrer Strategie festzuhalten. Mhm. Sehr beeindruckend. Mhm.
Das kann ich nur bestätigen. Und wer sich die Folge mit Tibor nochmal anhören möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, da nochmal bei Spotify, Google, Apple, überall erhältlich quasi, sich diese Folge nochmal anzuhören. Und das war ja Folge Nummer 2. Das heißt, diese Folge, die ihr gerade hört, ist Folge Nummer 3. Okay, dann haben wir das geklärt und können eigentlich in den nächsten Teil übergehen.
Genau, für heute haben wir uns Digitalisierungsthemen vorgenommen und vor allem auch die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen. Das ist ja grundsätzlich per se kein neues Thema mehr, aber dennoch gibt es immer sehr, sehr viele Änderungen, sehr viele Fortschritte und Themen gibt es da ja wie Sand am Meer im Bereich Digitalisierung.
Ganz genau. Gerade in der Corona-Krise hat man ja eigentlich gemerkt, wie wenig digitalisiert doch viele Bereiche sind und in manchen Bereichen gar mündete die anfängliche Überforderung in halbgewalkte Lösungen und das ist ja eigentlich nur die Oberfläche, die wir sehen. Ja, und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass wir das Thema Digitalisierung heute aufgreifen, Sandra.
Genau, wir haben heute ja wirklich jemanden da im Rahmen unseres Experteninterviews, der sich wirklich exzellent in dem Bereich auskennt. Und nicht nur das, er ist ja selbst auch Founder und Co-Founder eines Startups. Er ist auch Mentor in global agierenden Technologie-Acceleratoren. Und darüber hinaus hat er auch in seiner Vergangenheit das eine oder andere interessante Startups mit Digitalisierungsthemen begleitet. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass er heute hier ist, Manuel Heckmann.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Es ist mir eine Freude, bei euch auf Sendung zu sein. Legen wir los.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Manuel. Schön, dass du da bist. Manuel, bevor wir auf dich näher eingehen und dir die Möglichkeit geben, dich genau vorzustellen, habe ich noch eine Frage. Und diese Frage liegt mir eben schon seit einiger Zeit auf der Seele, denn die blieb eben bis dato jetzt unbeantwortet. Und für die Zuhörer kurz mal zum Hintergrund. Manuel und ich sind uns bereits mal während meines Studiums über den Weg gelaufen. Und Manuel war dabei aber eben kein Student, sondern eben Gastdozent. So, Manuel, während dieser Vorlesung haben wir digitale Geschäftsmodelle konzipiert und haben diese ja dann auch vorgestellt. Und mein Vorschlag war es, Autobahnen mit Induktionsspuren auszustatten, sodass Elektroautos, die eben dann darüber fahren, automatisch geladen werden. So, und die Technologie selber ist ja jetzt eigentlich schon bekannt, aber das Geschäftsmodell fokussierte sich ja vor allem eben auf das Pricing. Währenddessen aber hast du bereits gesagt, dass du an diese Idee nicht glaubst, beziehungsweise an diese Technologie oder vielleicht schon Technologie, aber nicht eher an diese Idee. Und bis heute weiß ich aber noch nicht, wieso du daran nicht glaubst.
Ah ja, stimmt. Also ich habe mich dann auch dran erinnert. Und auch jetzt nochmal habe ich das sehr bewusst vor Augen. Hat ein paar Aspekte, hat aber vor allem einen technischen Aspekt. Und zwar habe ich zwei Firmen bereits gesehen, die das versucht haben. Ich war ja auch mal als Investor im Bereich der Mobilität tätig und wir fanden das irgendwie schon spannend. Der eine Punkt ist erstmal die Straße an sich. Und zwar, wenn man das Solar dort verlegt, ist der Wirkungsgrad an sich erstmal, sagen wir mal, relativ schwierig. Auch nicht gleichbleibend im Sinne des Stroms, der da zur Verfügung steht. Das hängt eben von diesen ganzen Außenfaktoren ab, wie Temperatur etc. Papa. Und jetzt gibt's noch andere Ideen, die sagen, ich verwende eigentlich die Straße als Solarpaneele. Und dann kommst du halt aber sehr schnell dahin, dass du sagst, ich muss eigentlich so alle paar Meter irgendwie einen Stromabnehmer aufstellen, ich muss alle paar Meter einen Speicher zur Verfügung stellen oder irgendwie diese Speicherung an sich durchführen. Und das sind alles mal technische Herausforderungen, vor denen man steht, damit das überhaupt mal funktioniert. Und wir haben das hin und her gerechnet und für uns gab es nie einen adäquaten Business Case, der, sagen wir mal, im ersten Schritt versucht, irgendwie einen Return on Investment zu erzielen. Und dann sind wir noch gar nicht bei den langfristigen Geschäftsmodellen. Daher bin ich bis heute noch nicht von dieser Idee überzeugt.
Okay, verstehe. Das heißt, auch die Projekte, die bisher umgesetzt wurden, also in den Niederlanden, ich glaube, da hatte man das ja mal mit
genau.
Fahrrad Lanes, also wie sagt man?
Fahrradwegen,
Genau, Fahrradwegen ausprobiert, aber das ist dann wahrscheinlich nur so eine Art Vorzeigeprojekt oder so.
Genau, das sind schon coole Innovationsprojekte. Es gab auch welche, die sagen, man versucht dann diese Scooter darüber aufzuladen, praktisch aus dem Beton direkt heraus. Das ist alles, das hört sich immer cool an und es ist super spannend. Es ist halt immer so eine gewisse technische Herausforderung. Und in Deutschland haben sie auch mal versucht, eine Bundesstraße umzubauen. Das war dann auch durch den hohen Verkehrsaufkommen, weil das Ding sofort kaputt. Dann hast du irgendwelche Nebenstraßen. Da fährt dann aber keiner, um sein Auto zu laden, also um mal den Gedanken aufzugreifen, sondern dann macht man das halt einfach nur zur Erzeugung und auch da funktioniert es nicht. Das sind alles schöne Innovationsprojekte, die von der öffentlichen Hand gerne gefördert werden, wie fast immer Infrastruktur, weil da hat man irgendwas Greifbares, tangible, wie man so schön sagt, und das ist halt was man auch fördern kann als öffentliche Hand.
Ja. So, jetzt will ich aber nicht unhöflich sein, meine Kollegin, die wartet schon.
Ist da damit deine brennende Frage beantwortet?
Ja, Chris? Absolut, ja.
Dann wirst du halt hoffentlich mal gut schlafen können, wenn es beantwortet.
Oh, es war so schlimm.
Aber dann kommen wir jetzt endlich mal zu dir, Manuel. Du hast dir selber eigentlich, war der Weg als Entrepreneur nicht unbedingt so von Anfang an vorgezeichnet für dich, weil du hast ja Betriebswirtschaft studiert, aber dann noch Politikwissenschaft auch noch studiert und bist dann ja mal zuerst in einem großen Konzern gelandet, oder?
Ja, so fast. Also ich habe das neulich mal zurückverfolgt im Sinne von auch einer Vorstellung bei einem Pitch-Event. Unternehmerisch tätig war ich eigentlich schon sehr früh. Und zwar habe ich angefangen mit circa 12 Jahren digitale Kopien meiner Unterschriftsmitschriften und Hausaufgaben an meine Mitschüler zu verkaufen. Und habe eine ziemlich gute Marge gemacht. Also ich habe so 1 Euro, eine Mark damals, wir schreiben das Jahr 1992, 1993, eine Mark eigentlich für das Zusammenfassen verlangt. Und nochmal 1 Mark für die Diskette. Und irgendwann habe ich so groß die Disketten eingekauft, dass ich halt nur mehr 50 Cent für die Diskette zahlen musste. Also es war schon ganz spannend. Nein, aber es ist vollkommen richtig. Ich war in Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben, drücken wir es mal so aus. Ich habe die ersten 3 Jahre meiner Universitätskarriere genutzt, um die Welt zu bereisen und eigentlich als studentischer Unternehmensberater tätig zu sein. Und habe dann festgestellt, irgendwie will ich mich noch ein bisschen philosophisch erweitern und bin so zur Politikwissenschaft gekommen und auch diverse Male im Ausland gelandet etc. Und habe dann nach dem Studium die Möglichkeit gehabt, bei einem Kompetenzzentrum einzusteigen und da sehr früh Gesamtverantwortung zu übernehmen. Das war in Wien. Und daraus habe ich im Endeffekt die erste Softwarefirma gegründet. Und bin dann bei Siemens gelandet, also beim großen Konzern. Und ja, bin dann von dort mal 2 Jahre lang in den Konzern gestartet.
Okay, und wie ging es dann für dich so richtig los mit dem Startup-Bereich, mit dem eigenen Geschäftsmodell und auch sehr, sehr schnell dann ja auch in die Richtung von Mobilität?
Genau, also wir waren bei Siemens, also ich bin zu Siemens eingestellt worden mit dem Fokus auf Mobilität. Und mit dem Fokus auf Gründe für den Konzern, Firmen, die anders an die Dinge herangehen, die wir im klassischen Konzerngeschäft heute schon tun. Also es war immer so dieses, finde eigentlich das Unternehmen oder baue das Unternehmen auf, was in 7 Jahren dem Siemens das Geschäft wegnimmt. Und zwar mit externen Gründern zusammen. Und das war in erster Linie echt ein Traumjob, weil du wirst dafür bezahlt, dir verrückte Ideen einfallen zu lassen und Leute zu finden, mit denen du das aufbaust, ja, und denen Geld gibst und die begleitest. Die Herausforderung, die du halt dann in so einem Konzern hast, ist immer, dass du nicht ganz so frei bist, wie du denkst, ja, weil du brauchst immer so einen Sponsor aus dem Kerngeschäft. Und ja, ein Sponsor aus dem Kerngeschäft heißt, du hast jemanden, der unterschreibt die Kannibalisierung seines eigenen Geschäfts durch irgendeine verrückte Startup-Idee oder sonstiges. Und das ist halt schon echt eine Herausforderung. Was der positive Nebeneffekt für mich war, ich habe meine heutigen 3 Mitgründer dort kennengelernt. Und wir haben uns eigentlich diese Erfahrung auch erarbeitet, um diesen Markt der Mobilität wirklich zu verstehen und in aller Tiefe zu durchdringen und auch die entsprechenden Netzwerke aufzubauen.
Du hast es jetzt ganz kurz schon angesprochen, dass du ja 3 Mitgründer hast. Das heißt, du bist ja heute Unternehmensgründer und hast eben 2017 dein eigenes Startup dann auch in diesem Bereich gegründet. Genau. Erzähl uns mal, was macht sie genau, worauf seid ihr fokussiert?
Also Iguchi ist für mich meine 2. Gründung, meine 1. Ausgründung. Wir sind 2017 gestartet, nachdem wir so ein halbes Jahr, kann man sagen, eigentlich eine Vorbereitungsphase hatten. Wir sind im Bereich der Elektromobilität aktiv und zwar auf Seite der Ladeinfrastruktur. Wir machen die zentrale Steuerungssoftware für Ladesäulen, so kann man sich's vorstellen. Und was wir darüber hinaus tun, ist, wir erweitern dieses Betriebssystem um frei programmierbare Schnittstellen. Das heißt, wir machen es unglaublich einfach, als 3. Partei mit dieser Ladesäule in Kontakt zu treten, beziehungsweise diese Ladesäule in einen bestehenden oder in einen neuen Geschäftsprozess einzubinden. Was heißt das? Zum einen kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Android für eine Ladesäule. iOS und Android haben ja eine Sache bei den Telefonen verändert, dass irgendjemand anfing, so eine App dafür zu bauen. Und ich war, keine Ahnung, 2004 im Bereich der Mobilkommunikation unterwegs, auch beruflich. Und dann kam UMTS und 3G und jeder hat immer die Frage gestellt, was ist die Killer-Application? Was verändert das Ganze? Keiner damals hatte WhatsApp auf dem Plan. Keiner hatte damals irgendeine Shopping-App auf dem Plan oder was auch immer, ja, oder dass wir plötzlich Zeitungen und Magazine darüber lesen. Das wusste keiner. Und das sind diese berühmten Dritten, die halt das angucken, die sagen, ah, das ist die Plattform, dafür mache ich jetzt mal was, weil ich habe irgendein Problem. Und das wollen wir eigentlich in einem übertragenen Sinne und in einem B2B-Umfeld mit der Ladesäule machen, weil am Ende des Tages fahren wir als Endkunden dahin, dass zum Laden, wo irgendwas Attraktives für uns ist. Und das ist attraktiv, weil es in unseren alltäglichen Prozess eingebunden ist. Und deswegen braucht es eigentlich diese frei programmierbaren Schnittstellen. Und das machen wir. Wir machen das Android der Ladesäule.
Okay, also um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen oder vielleicht auch für die Zuhörerinnen nochmal im Wesentlichen ausgedrückt, stellt ihr jetzt letzten Endes eine Software als eben auch die Hardware zur Verfügung, um eben die Gleichstromladung für Elektroautos zu vereinfachen, zum einen und zum anderen natürlich jetzt auch, um beispielsweise Forschungsentwicklungskosten für Unternehmen, welche sich eben auf die Elektromobilität fokussiert haben, zu reduzieren. Mhm. Und das hattest du jetzt eh schon mehrfach erwähnt, dass ihr seid quasi so ein bisschen das Android für Ladestationen. Mhm. Wie groß ist denn der Markt dafür oder für diese Applikation?
Also der Markt ist riesig. Wir haben im Endeffekt mit Gleichstrom-Ladesäulen angefangen, weil Gleichstrom-Ladesäulen etwas komplizierter sind in der Herstellung. Und zwar vor allem nicht jetzt von den Komponenten, die du verbaust, sondern auch eben gerade von der Steuerung. Das hat damit zu tun, und das ist auch ganz klar, bei uns liegt der Fokus auf der Software. Wir machen die Hardware, weil wir das am Anfang ein bisschen auf die harte Tour gelernt haben. Der Kunde ist nicht heute derjenige, der eigentlich die Ladesäule vor sein Geschäft stellt oder vor sagen wir, vor die Arztpraxis oder vor die Tiefgarage oder sonstiges, sondern unsere Kunden sind die Hardwarehersteller. Und damit Hardwarehersteller, die häufig heutzutage kleine bis mittelständische Betriebe sind, die eigentlich aus dem Schaltschrankbau kommen, damit klarkommen, brauchen die so ein bisschen Hilfestellung. Und deswegen haben wir uns dann auch um diese sogenannten Ladecontroller oder man kann es vereinfacht sagen, zentrale Steuerungsbox bemüht, damit die Adaption von unserem Betriebssystem einfacher stattfindet. Genau.
Ja, aus deiner Erzählung heraus hört man schon ein bisschen, dass es wahrscheinlich auch ein kleiner Weg war bis zu der Erkenntnis, dass es eben die Hersteller sind, die ihr da eigentlich als Markt adressiert. Das ist ja durchaus eine Nische. War das von Anfang an so geplant, in so einen Nischenmarkt zu gehen?
Ja, weil, und das schließt sich auch ein bisschen an die vorherige Frage an, der Markt ist heute in der Nische. Wenn man sich die Zahlen anschaut, reden wir mal nach konservativen Schätzungen über 135 Millionen Ladesäulen oder Ladepunkte bis 2030. Wenn man die positiven Szenarien nimmt, dann sind wir bei 240 Millionen Ladern. Heute sind wir weltweit bei 6,4 bis 8. Kommt ein bisschen auf die Zählung an und welcher Quelle man glaubt. Aber sagen wir mal so 6,5 bis 7 Millionen.
Weltweit, ja?
Weltweit. Wir haben 8 Jahre, um, keine Ahnung, das Ganze zu ver 50-fachen. Ich glaube, wir haben gar nicht die Produktionskapazitäten heute. Also ja, es ist im Vergleich immer noch eine Nische. Das ist ein ganz richtiger Punkt. Und diese Nische war geplant. Und diese Nische war auch ganz bewusst gewählt. Und es war auch am Anfang ganz bewusst gewählt, nur den Gleichstrommarkt zu machen. Weil da haben wir einen Vorteil. Also wir haben in diesem Wechselstrom, in diesem AC-Bereich, wie wir sagen, haben wir heute noch keine Vorteile. Das kommt jetzt langsam, weil auch da kommt eine stärkere Komplexität rein, da kommt mehr Rechenpower mehr Rechenleistung in die Ladesäule selbst hinein, weil neue Protokolle und neue Standards eine Kommunikation mit dem Fahrzeug möglich machen. Aber im heutigen Bereich muss man ganz klar sagen, ist AC Massenfertigung, möglichst billige Komponenten einkaufen, möglichst schnell zusammenschrauben und möglichst großes Distributorennetzwerk, um den Markt damit zu überschwemmen. Ja, und da gibt es einfach gerade in Österreich sehr, sehr etablierte Player, gegen die wir keine Chance hätten. Ja? Und deswegen sind wir von Anfang an auf den DC-Bereich gegangen. Und im DC-Bereich haben wir unsere Nische, auch aufgrund der Komplexität. Und im DC-Bereich gibt es noch relativ wenig Professionalisierung. Und da haben wir uns halt eigentlich zum Ziel gesetzt, diese Professionalisierung des Marktes zu ermöglichen und die Skalierung.
Also auch die Auswahl der Zielgruppe eigentlich ein sehr kritischer Erfolgsfaktor für euer Startup.
Ja.
Ja. Und ein Kollege, einer deiner Mitgründer, hat ja letztes Jahr im Forbes-Interview erwähnt, dass es eigentlich das Ziel sei, das Geschäftsmodell hinter diesem ganzen Ladeprozess von E-Autos grundlegend zu transformieren. Wie könnte das ausschauen?
Ha, ich sehe, ihr habt euch gut vorbereitet. genau darum geht's. Also wir sind alle fest davon überzeugt, Elektromobilität am Ende des Tages ist nicht Tanken 2.0. Sondern wir müssen irgendwie diese Wertschöpfung anders denken. Es ist nicht nur der Verkauf von Kilowattstunden Strom. Strom ist am Ende des Tages überall. Wirklich jedes Gebäude, jedes physische Geschäft, also wir sagen immer, every brick and mortar business, kann eine Ladestation werden. Und wenn wir uns jetzt als Endverbraucher oder Endverbraucherinnen die Frage stellen, wo fahren wir jetzt zum Laden hin? Wo gehen wir hin? Dann geht es darum, wo ist es für uns gerade attraktiv? Das ist vielleicht beim Einkauf in einem Supermarkt, das ist bei einem schwedischen Möbelhaus, das ist auf der Arbeit, das ist zu Hause, das ist an der Autobahn oder es ist beim Parken oder am Bahnhof. Und alle diese Szenarien haben eigentlich gemeinsam, dass sie A, nicht der Ort sind, wo wir heute zum Tanken hinfahren, und es ist ein Ort, an den begeben wir uns nicht um des Ladenwillens, sondern wir fahren dahin, weil wir da noch was anderes erledigen können. Und das ist das Entscheidende. Und dann können wir eben anfangen, darüber hinaus zu überlegen, wie können wir die smart die Energie steuern, können wir die Energie vor Ort speichern, nutzen wir das Auto als Speicher etc. Und wenn man sich das mal zu Ende denkt, dann heißt es eigentlich, wir brauchen für diese Anwendungen oder für diese Aktivitäten eine Möglichkeit der Integration von Ladeinfrastruktur und Angebot vor Ort. Und das ist genau diese offene Programmierschnittstelle, die wir geschaffen haben. Heute reden wir nämlich über einen sehr, sehr steifen, rigiden Standard, nachdem die Kommunikation zwischen Ladesäule und Hintergrundsystem, Backend, erfolgt. Und da habe ich unglaublich wenig Flexibilität. Und wir wollen ja eben genau diese kundenspezifische, geschäftsprozessspezifische Implementierung ermöglichen. Und das machen wir. Wie machen wir das technisch? Am Ende des Tages ist das einfach nur eine Standard-Web-Technologie namens JavaScript.
Ah, okay.
Und die kann jeder, also das muss man sich vielleicht auch überlegen. Also es ist, wenn man sich heute anschaut, man will so eine Ladesäule verändern, dann braucht man irgendwie Embedded Software-Entwickler. Davon gibt es nicht so viele. LinkedIn, keine Ahnung, vielleicht ein paar 10.000. Wenn man da JavaScript oder Web-Technologien eingibt, dann reden wir über Hunderttausende. Ist es für mich auch ein ganz klarer Punkt, so möglichst einfach diese Integration zu machen, möglichst einfach diese Adaption zu machen. Und das ist auch ein bisschen das, wir können das, weil da kommt unser CTO her, der Johannes der Dritte im Bunde. Der hat sehr, sehr stark diese Web of Things, heißt das, also eigentlich das Internet der Dinge mit Web-Technologien zu verknüpfen, gemacht.
Ich war ja selbst vor wenige Jahren in der Branche der erneuerbaren Energie bzw. der Elektromobilität tätig und habe eben auch dadurch festgestellt, dass es zumeist nicht an den ganzheitlichen Konzepten fehlt, die eben durch die Unternehmen initiiert werden, sondern eben zumeist an der Umsetzung. Ich glaube, damals hatte man, wo ich noch da tätig war, von der Energiewende gesprochen, die ja jetzt hätte schon längst passieren sollen. Aber jetzt dann doch eben nicht so, wie man sich das dann vorgenommen hatte. Und dieses Gefühl habe ich immer so ein bisschen mit dem Henne-Ei-Problem verglichen. Also die Konzepte sind ja da, die Ideen sind ja da, aber irgendwie scheint es ja immer an der Umsetzung zu scheitern. Wie geht ihr denn dann damit um tatsächlich?
Also das ist ein ganz richtiger Punkt und das ist auch eine Kernfrage. Wir haben diese Frage im Rahmen unseres Investitionsprozesses, also wir haben vor einem Jahr unsere erste Investmentrunde abgeschlossen, von jedem potenziellen Investor gestellt bekommen. Mhm. Und wir haben dann irgendwann mal spaßeshalber gesagt, wir glauben, dass es jetzt passiert, nachdem wir zwei nicht erfolgreiche Anläufe für diesen Markt zuvor hatten. Also man kann ja im Endeffekt sagen, wir sind jetzt beim dritten Versuch, Elektromobilität groß zu machen. Mhm. Der Unterschied zu allen vorher ist, dass diesmal, glaube ich, die Automobilhersteller das Thema ernst nehmen. Und ein Automobilhersteller wie Volkswagen oder auch wie GM, die im Endeffekt ihre Produktion auf voll elektrisch umstellen, also am Ende des Tages irgendwann nur mehr voll elektrisch produzieren werden mit Plattformen etc., die haben vor 7 Jahren angefangen umzustellen. Das ist immer so ein Zyklus. Man kann so sagen, alle, also 9 Jahre brauchen die für eine komplett oder 7 Jahre brauchen die für so eine komplett neue Plattform. Und die haben diese Umstellung gemacht. Und diese Umstellung umzudrehen, wäre unglaublich schwierig. Also ich glaube, was man ganz klar sagen muss, diesmal ist es ernst. Ja? Mhm. Und da können die Skeptiker sich noch so hinstellen. Am Ende des Tages ist es wirklich den Automobilherstellern auch ernst. Und da spielt Regulierung sicher auch eine Rolle, CO2, Begrenzungen etc. Kommen wir zurück auf dieses Henne-Ei-Problem und irgendwie auch, sagen wir mal, das mit den ganzheitlichen Konzepten und dann der Umsetzung. Die meisten Konzepte beziehen sich auf die Applikationen für Kundinnen und Kunden oder auf diese Backend-Integration. Da denken die zwar schon ganzheitlich, halt dann aber nur in der Kunden- oder Kundinnen-Erfahrung. Die vergessen meistens die Infrastruktur. Und die vergessen meistens den einzelnen Lader als essentiellen Bestandteil der Gleichung. Ja? Und dadurch, dass wir das ein bisschen anders denken, wir denken diesen Prozess wirklich so, dieser Lader muss eigentlich mal dazu ertüchtigt werden, alle diese tollen Ideen, alle diesen tollen ganzheitlichen Konzepte zu realisieren. Und damit wollen wir eigentlich dieses Henne-Ei-Problem auflösen. Ja? Die größte Herausforderung in der Zukunft ist am Ende des Tages eigentlich Interoperabilität und Kompatibilität der Fahrzeuge mit der Infrastruktur. Und das hat zum Beispiel auch für uns ganz klar dazu geführt, dass wir so ein Service- und Subscription-Modell verfolgen. Ja, also wir verkaufen nicht unsere Software, sondern wir stellen die zur Verfügung im Sinne einer Subscription, eines Abonnements für den Hersteller einer Ladesäule, weil der Hersteller der Ladesäule unterschreibt meistens einen Vertrag, wo er garantiert, dass dieses Ding Kompatibilität in die Zukunft ist. Und das ist halt unglaublich schwierig für den.
Ja, du hattest es jetzt gerade eben sowieso schon angesprochen, also ihr habt verfolgt ein Subscription-Modell, ja. Es gibt ja aber eben auch trotzdem, also der Theorie nach zumindest, viele Ansätze, ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Also da gibt es ja diese 7 Blocks, Digital Framework Creation und so weiter und so fort. Ja. Wie seid ihr da herangegangen an die Geschäftsmodellentwicklung?
Also ich glaube, für uns war von Anfang an klar, dass wir die Software nicht für einmal Zahlung abgeben. Sondern wir haben immer verstanden, dass, wenn man so sagt, das Secret Recipe ist eigentlich diese, ja, schon auch diese Hoheit über diese Schnittstelle, die Hoheit über das Betriebssystem. Wir können uns mit dem Betriebssystem sicher irgendwann die wildesten Schabernacke vorstellen, also auch, keine Ahnung, stellt man es mal zur Verfügung oder sonstiges. Für uns ist aber heute das Betriebssystem der Kern, ja, und wir wollen unsere Kunden, sagen wir mal, auf dem Weg ihrer weiteren Wertschöpfung begleiten und ihnen auch diesen Service zur Verfügung zu stellen. Weil für uns ist es nicht interessant, wenn wir jetzt die Software mal gegen eine Einmalzahlung rausgeben und dann war es das. Dann sehen wir vom Kunden nie wieder. Genau. Und deswegen haben wir das von uns für uns von Anfang an sehr, sehr deutlich gemacht. Ja.
Genau. Manuel, in eurem Bereich beim Startup ist es ja auch wichtig, dass ihr immer am neuesten Stand bleibt, dass ihr wisst, was sich in der Branche tut, welche Trends gibt's eben. Wie schafft ihr das jetzt, das Umfeld sehr detailliert und genau zu screenen und die Signale zu erkennen, die richtigen Chancen auch abzuleiten? Früher warst du ja, wie du vorhin erzählt hast, bei Siemens war das ja eigentlich ein bisschen dein Job. Aber jetzt im eigenen Startup, wo im Alltag natürlich auch sehr viele To-Dos anfallen, das trotzdem noch so am Schirm zu haben. Wie gelingt das?
Das ist eine gute Frage. Also man hat eigentlich nie genug Zeit dafür. Also uns kommt ein paar Sachen zugute. Wir haben sowohl im Bereich Software als auch Hardware alle relativ viele Erfahrungen auch gesammelt. Das hat beim ersten Entwurf geholfen. Und dann hilft es uns aber eigentlich auch immer wieder aktuell zu bleiben, am Ball der Zeit zu bleiben. So, natürlich tut uns auch gut, dass wir, sage ich mal, über unsere Zeit hinaus oder über die Zeit der Entwicklung von EcoG uns ein relativ großes Netzwerk aufgebaut haben. So, und darüber, wie soll ich sagen, kriegen wir eigentlich schon auch die Marktinformationen mit. Wir sind auch in diversen Standardisierungsgremien drin. Ja, das ist für uns ein ganz entscheidender Punkt. Dann haben wir ein, zwei Leute, die sich eigentlich kontinuierlich um Marktentwicklungen und Kundenumfragen kümmern, die uns immer wieder diese neuen Erkenntnisse zukommen lassen etc. Und auf die Art und Weise sichern wir uns eigentlich ab. Und wodurch auch immer wieder frischer Wind reinkommt, und das ist jetzt gar nicht mal so mit dem Markt oder sonstiges, sondern gerade auch technisch oder fürs Produkt, das ist für uns halt durch Hiring, also durch neue Talente. Und das findet auf allen Ebenen statt. Das ist der Praktikant, die Praktikantin, die Werkstudentin. Aber wir haben jetzt auch im November zum Beispiel die ehemalige Chief Operation Officer von einem der größten Mobility Service Providers in Europa abgeworben, die halt sich bei uns jetzt um Customer Success kümmert und in der Interaktion mit den Kunden praktisch ihr Wissen einbringt, wie eigentlich die Ladesäule in Zukunft eingesetzt wird. Ja? Und das sind halt, also ich glaube, man muss den Punkt auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen adressieren. Man muss sich als Gründer auch oder Gründerin immer auch Zeit nehmen, bisschen zu lesen. Das ist schwierig, das vergisst man immer. Deswegen gibt es dann so Backup-Lösungen wie Werkstudentinnen und Werkstudenten, die halt zumindest mal die aktiven Medien screenen und einem dann die wichtigsten Punkte zukommen lassen. Dann Standardisierung, diese Gremien helfen uns und am Ende des Tages Talente.
Für ein Startup, was jetzt eben schon 3-4 Jahre alt ist, wie geht man sowas an, wenn man jetzt jemanden auf der Payroll hat, der ja doch sehr viel Erfahrung mitbringt?
Das ist gut. Also uns hat da unsere Finanzierungsrunde schon ein wenig Freiheit ermöglicht. Ja. Drücken wir es mal so aus. Ja. Okay. Das ist auch ganz wichtig. Also wir haben am Anfang, sagen wir mal, mit Praktikanten und Praktikantinnen und uns drei operativ sehr stark eingebunden. Da kommt man schon relativ weit. Also wir haben im Endeffekt 2,5 Jahre uns aus den eigenen Projekten finanziert und zwar komplett. Also da sind auch Gehälter für uns drin gewesen. Neudeutsch sagt man, wir haben es gebootstrapped. Musst du auch in unserem Bereich, weil wir halt ein bisschen langsamer sind. Wir sind nicht einfach so, launch eine App und dann hast du 3 Millionen Kunden, die sich da anmelden, sondern der durchschnittliche Entwicklungszyklus ist 6 bis 9 Monate. Dann hast du vorne dran noch deine Akquise, die dauert auch 3 bis 6 Monate. Also sind wir bei schon mal über einem Jahr, ja, bis dann wirklich am Ende des Tages was rausfällt. Klar, am Anfang des Tages hast du Kunden, die vielleicht das Projekt bezahlen. So davon haben wir gelebt, muss man auch ganz klar sagen. Und dann war für uns eben eines der Argumente, warum wir auch dieses Fundraising erfolgreich durchgezogen haben und auch unsere Investoren davon überzeugen konnten, dass wir gesagt haben, hey, das Geld wird investiert in Köpfe. Ja? Und wir sehen halt folgende Probleme. Wir brauchen jemanden, der sich um unsere Kunden kümmert, der mal die Projekte ordentlich managt, der Projektstruktur mal ordentlich aufsetzt. Wir brauchen jemanden, der sich um das ganze Thema Standardisierung kümmert. Wir haben noch so eine Highflyerin abwerben können, die sich bei uns sehr stark um Standardisierung kümmert und da die Dinge vorantreibt, weil am Ende des Tages müssen wir ja auch technologisch am Ball bleiben und diese neuen Themen bedienen. Und so kam das dann alles zusammen. Und man muss ganz klar sagen, ohne Finanzierungsrunde hätten wir uns diese beiden Köpfe nicht leisten können und aktuell sind wir dran, sehr seniorige Entwickler oder Entwicklerinnen einzustellen, weil wenn du einfach ein erfolgreiches Produkt haben willst, brauchst du Erfahrung. Das kriegst du nicht mit Studenten hin.
Ja, absolut. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Trends zurückkommen darf, da habe ich noch eine Frage und zwar, was sind denn die Trends im Bereich der Elektromobilität für die nächsten Jahre?
Also mal ganz kurz gesprochen, ich glaube, was klar ist, die Reichweiten der Fahrzeuge werden steigen. Tesla hat jetzt irgendwie die 1000 Kilometer oder 1000 Meilen Batterie angekündigt. Also sagen wir es mal so, ich glaube, wir werden uns irgendwo um die 400 bis 600 Kilometer einpendeln. Das hat was mit Effizienz zu tun, Batteriegröße, Batteriepreise fallen. Fahrzeugpreise werden fallen, also das merkt man auch oder wird man merken. Und du wirst in den nächsten Jahren einen unglaublichen Ausbau der Ladeinfrastruktur sehen und vor allem im halböffentlich beziehungsweise privaten Bereich, also Supermärkte. Es wird keinen Supermarkt in Europa mehr geben, der keine Ladesäule hat. Also wir werden überall laden können.
Glaubst du, dass da Europa auch eine Vorreiterrolle einnehmen wird?
Ja, tut es heute schon. Also gerade wenn wir über Elektromobilität sprechen, der führende Standard im Gleichstromladen ist CCS heute. Und CCS ist ein europäisch-nordamerikanisches Kombinationsprodukt. Angefangen hat das ganze Gleichstromladen mit Shademo aus Japan. Die waren einfach schneller, die waren früher dran. Und das waren die ersten Fahrzeuge. Und was aktuell passiert ist, im Endeffekt setzen fast alle Automobilhersteller auf den CCS-Standard, treiben den voran. Und da ist Europa vorne dran. Man muss auch ganz klar sagen, Automobilindustrie, klassische Automobilindustrie, ist halt schon noch sehr stark hier in Europa ansässig. Und da wird sich einiges tun. Und ich glaube, da haben wir auch eine Möglichkeit, ein Vorreiter zu sein. Wir glauben, wir müssen aufpassen, dass wir von Indien nicht überholt werden, weil die sind einfach nur total heiß auf dieses Thema und pushen das noch mit einer ganz anderen, wie sagt man, Energie. Aber ich glaube, die brauchen noch 10 Jahre, dann sind sie der hottest Market für Elektromobilität.
Ja, und was ist denn eigentlich mit der Brennstoffzellentechnologie? Habt ihr diese auch auf dem Schirm und welche Zukunft gibst du dieser Technologie?
Ja, also wir haben Brennstoffzellentechnologie nicht auf dem Radar. Das hat mehrere Gründe. Wir sind sehr früh mit Elektromobilität und batterieelektrischem Laden unterwegs gewesen. Also mein Mitgründer hat CCS mitentwickelt und wir glauben sehr, sehr stark dran. Wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, Wasserstoff und die Brennstoffzelle wird im kommerziellen Fahrzeugbereich sich wahrscheinlich durchsetzen, und zwar gegen batterieelektrisch. Nachdem jetzt vor einer Woche oder vor 2 Wochen Scania beschlossen hat, sich aus der Brennstoffzelle für den LKW zu verabschieden und vollständig auf batterieelektrische LKWs zu setzen, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aha. Und der zweite Punkt, warum ich an dieses Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle nicht mehr so glaube, ist, wenn man sich überlegt, was an Forschungsgeldern in Batterietechnologie fließt, ist es ungefähr den Faktor 100 bis 200 im Vergleich zu dem, was in Wasserstoff fließt. Und der dritte Punkt ist, dass es unglaublich kostspielig ist, diese Infrastruktur aufzubauen. Und das ist eher das Tankenmodell. Und ich glaube nicht mehr, dass wir dieses Tankenmodell unbedingt brauchen. Es gibt total interessante Anwendungen noch, hoffen wir, dass sie auch bleiben, im Bereich der Züge. Also Alstom experimentiert zum Beispiel in Deutschland, in Niedersachsen mit wasserstoffgetriebenen Zügen als Ersatz für die Diesellok, wenn du zum Beispiel keine Oberleitung bauen kannst, etc.
Ich persönlich finde es ja eben interessant, weil ja die Brennstoffzellentechnologie ist ja eben eigentlich, wenn man es mal so will, älter als jetzt die Elektromobilität als solche. Und man hat jetzt dann immer nur sehr schweren Weg finden können, das zu kommerzialisieren oder überhaupt zu etablieren. Wie dem auch sei, bezüglich dieser Trends seid ihr jetzt letzten Endes ja auch ganz gut aufgestellt. Ja. Und wenn man sich jetzt mal den Technology Readiness Level anschaut, wo steht ihr denn da aktuell?
Also grundsätzlich halten wir uns für technisch gut aufgestellt. und ich glaube auch die Rückmeldung, die wir von unseren Kunden bekommen, geht sehr stark in die Richtung oder bestätigt das auch. Wenn man dieser Klassifikation folgt, dann würde ich sagen, sind wir so zwischen 8 und 9. Also wir sind fast bei 9, weil in 2 Wochen gehen 5 unserer Kunden in die Produktion. Und dann hoffen wir mal, das Ding so läuft, wie es laufen soll, und die am Ende des Tages aus der Fabrik vollständige Lader rausfallen, die funktionieren.
Ja, aber Glückwunsch erstmal zu diesem Schritt.
Ja. Sehr, sehr spannend, ja. Aber das heißt, ihr habt ja schon einen langen Weg bis zu dieser gelungenen Entwicklung, dass es jetzt wirklich zur Produktion und Integration eures Produkts geht. Was waren denn da die schwierigsten Momente, die größten Herausforderungen auf dieser Startup-Reise?
Mei, eine der größten Herausforderungen ist am Ende des Tages sicherlich wirtschaftliches Überleben. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben das im Endeffekt 2,5 Jahre aus dem laufenden Umsatz aufgebaut. Mit der ersten Finanzierungsrunde, da haben wir praktisch das Thema einfach für uns ein bisschen abgefedert und uns jetzt mal so ein bisschen ein Kissen erkauft, ja. Die andere riesige Herausforderung, die wir hatten und die wir auch nach wie vor haben, ist es, gute Leute zu finden, die nicht horrendes Geld kosten. Also das heißt nicht, dass wir irgendwie unter Mindestlohn bezahlen oder dass wir keine Gehälter bezahlen wollen, aber gerade an einem Standort wie München, wo du halt einfach, keine Ahnung, 4 Automobil-Großkonzerne hast oder 3 in der größeren Umgebung und x Zulieferer, mei, du, wir können halt nicht 80.000 Euro für einen Berufseinsteiger bezahlen. und das sind halt, also damit musst du halt klarkommen. Du musst ein bisschen kreativ sein, du musst ein bisschen auch anders auftreten, glaube ich, kriegst du andere Typen und die willst du auch. Also du willst keinen Berufsanfänger, der dir von Anfang an erklärt, der geht jetzt zum Konzern, weil er da die dicke Asche verdient und immer nur 40 Stunden arbeitet. Also den willst du in einem Startup auch nicht. Ja, du brauchst schon Leute, die extra Meile gehen, die vielleicht bereit sind, das auch für weniger Geld zu tun, weil sie am Ende des Tages eine Erfolgsbeteiligung haben oder was auch immer. Und die dritte Herausforderung, die wir auf der Reise jetzt mal hatten, wenn man sich die letzten 2,5, 3 Jahre anschaut, ist schon diesen Match zwischen Produkt und Markt zu finden, also diesen berühmten Product Market Fit. Wir haben uns da schon entwickelt und wir entwickeln uns jeden Tag und dann kommt halt mal wieder ein Produkt hinzu oder eine Produktausprägung und eine wird wieder fallen gelassen. Und ich glaube, diese Schnelligkeit und diese Fähigkeit zur kontinuierlichen Adaptierung, das ist das, was uns auch ein bisschen ausmacht.
Ihr habt ja auch im Zuge eurer ganzen Entwicklung sehr viele Preise abgeräumt, wenn man da ein bisschen über euer Startup googelt. hat das auch geholfen?
Ja, geholfen hat's. Meistens hilft's, weil du dir ein geiles Logo auf deine Firmenpräsentation schreiben kannst und die Leute sagen, Wahnsinn, die haben schon mit Shell gearbeitet oder mit Volkswagen oder so. Das hilft. Manche tun auch gut. Manche sind auch irgendwie wichtig für Selbstbewusstsein. Und dazu gehört ganz klar auch zum Beispiel die Shell New Energy Challenge dazu oder auch, dass Volkswagen uns in seinen Inkubator aufgenommen hat, etc.
Mhm. Ja, nicht nur der Inkubator, sondern ihr wart auch einmal in einem Accelerator,
ja.
Im Catapult Accelerator, haben wir gerade vorhin besprochen.
Genau.
Kannst du uns das kurz erklären? Worum ging es in der Entwicklung? Wie lange wart ihr dort?
Genau, also wir waren ja im Endeffekt, waren wir in 2 Accelerators. Also wir sind gestartet mit Techstars in Detroit, wirklich 2017. Also wir haben die Firma im Juni gegründet, da waren wir beim Notar Ende Juni und Ende Juli waren wir 3 Gründer in Detroit in diesem Mobility Accelerator Programm drin. Genau. Und dann sind wir ein Jahr später zu Catapult gegangen nach Oslo. Und im Endeffekt sind das beides sehr klassische 3 Monats vor Ort Accelerator Programme. Wir sind im Durchschnitt so 10 Teams, die halt für 3 Monate an den Ort kommen, um ihr Geschäft voranzubringen, Input zur Strategie zu bekommen, zum Produkt und sich mit den Ökosystemen vor Ort zu vernetzen. Das sind andere große Firmen, das sind Investoren und das sind andere Startups. Genau.
Und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, an so einem Accelerator teilzunehmen?
Also an dem ersten sind wir dazu gekommen, da muss man jetzt sagen, durch Siemens. Also wir haben vielleicht eine ganz interessante Gründungsgeschichte. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit Unterstützung von Siemens unsere Firma zu gründen. Haben das dann, sag ich mal, ausgearbeitet, haben das intern erstmal vorgestellt, sind dort bis zum Vorstand und der Vorstand hat gesagt, ja, das finden wir gut, das wird intern nicht funktionieren, lass die 3 Verrückten raus. Und so ein bisschen als Absicherung und auch als Unterstützung haben wir die Möglichkeit gekriegt, dann eigentlich an einem Techstars-Programm teilzunehmen. Techstars hat uns dann angeschaut und hat gesagt, die wollen wir. Ja, es gab auch noch andere, da haben sie gesagt, die wollen wir nicht so gerne. Und so sind wir zu Techstars in die USA gegangen, in diesen Ort Detroit, die nach wie vor, wie sagt man, sagen wir mal, Autostadt der USA, und haben uns dann dort vergnügt und in das Ökosystem eingebunden.
Ja, dazu habe ich mal noch eine Frage, weil wenn man heutzutage Bilder sieht von Detroit, das sind wahrscheinlich dann sowieso meistens übertriebene oder überzeichnete Bilder letzten Endes, die eine Stadt symbolisieren, also quasi eine Zombie-Stadt ein bisschen symbolisieren. Ja. Ja, also steht auch ein bisschen sinnbildlich für den Untergang. Also so habe ich das zumindest immer wahrgenommen. Deswegen fand ich es natürlich toll, dass ihr dann jetzt immer noch Kontakt zu Detroit habt und natürlich auch toll, dass man hört, dass Detroit nach wie vor noch eine Nummer ist im Bereich der Automobilindustrie.
Ja. Also Detroit ist nach wie vor der größte Standort für die Automobilbranche in den USA. Ich glaube, im Umkreis von 100 Kilometer sind alle großen Hersteller, Zulieferer, Berater, Testcenter, die Armee und sonstiges vertreten. Detroit selber hat ja 3 Fabriken von GM, Ford und auch FCA oder jetzt Stellantis und damit hast du eigentlich ein riesiges Ökosystem. Mhm. Was richtig ist, ist, dass die Stadt, die ja auch wirklich pleite war, einfach echt am Boden war. Also auch 2017 hast du nach wie vor Flächen, wo einfach keine Häuser mehr standen. Was so ein bisschen vorher da angefangen hat, war eigentlich schon wieder dieser Hype um Detroit und dieser Wiederaufbau. Und die haben halt sehr, sehr klar eigentlich, glaube ich, mit dem Ökosystem beschlossen, es ist Mobilität, es bleibt Mobilität. Und wir versuchen eigentlich sehr stark auch Technologie anzusiedeln und eben neue Unternehmen. Also für uns ist es nach wie vor so, dass wir, wenn wir in die USA gehen werden, wir einfach unsere Dependance in Detroit aufschlagen. Das hat ein bisschen was mit dem Netzwerk zu tun, was wir uns über die Zeit dort aufgebaut haben. Das hat was damit zu tun, dass für amerikanische Verhältnisse auch dort wieder Talent zu einem fairen Preis zu bekommen ist. Und deswegen ist es für uns auch nach wie vor spannend und war auch damals spannend. Wir hatten die Möglichkeit, nach New York zu gehen, in das Programm von Techstars dort. Und wir haben uns halt ganz klar für Detroit entschieden, weil dort das Ökosystem ist.
Sehr interessant tatsächlich. Neben diesem Kontakt hattest du ja jetzt dann auch mal erwähnt, dass ihr im Rahmen des Catapults auch innerhalb Europas einen Kontakt hattet, und zwar eben nach Oslo. Welcher Kontakt ist denn für eure Entwicklung denn wichtiger, wenn man das denn jetzt überhaupt so salopp fragen kann?
Ja, es ist eine spannende Frage. Also Oslo hat natürlich einen Charme. Oslo ist im Endeffekt Europas Leitstadt für Elektromobilität. 50% der Einwohner fahren ein Elektroauto, etc. Catapult an sich als Accelerator ist ein bisschen anders orientiert gewesen. Und zwar deren Fokus war Nachhaltigkeit. Und wir sind halt genau in diesem Spannungsverhältnis. Eigentlich Mobilität, Technologie und Nachhaltigkeit. Und für uns war das zum einen ein gewisses Label. Ja. Andererseits hat es uns sehr, sehr stark geholfen, diese Nachhaltigkeitsfragen mal zu beantworten. Und deswegen ergänzen sich für uns die beiden perfekt. Und also wir sind halt in Oslo für das ganze Thema Leitmarkt mit den Nutzerinnen und Nutzern von Elektroautos, und Detroit war für uns einfach Automotive-Ökosystem in den USA.
Neben dem Netzwerk, was dir jetzt diese zwei Accelerators gebracht haben, bist du ja auch noch als Mentor quasi dort in Kontakt. Wie bist du als Mentor? Was sind das so deine Aufgaben?
Ja, okay. Also genau, ich bin Mentor beim Techstars-Programm in München gewesen. Das wurde jetzt nicht mehr fortgesetzt. Hoffentlich nicht wegen mir. Ich bin auch hier bei einem anderen lokalen Inkubator als Mentor immer mal wieder tätig. Das ist im Bereich InsurTech und dann eben auch bei Catapult. Ich selber, ich glaube, ich bin eher so ein Business-Mentor, so ein generalistischer Mentor mit einem klaren Fokus auf Investment Readiness. Bin ja auch dann doch ein ehemaliger Risikokapitalgeber oder habe für einen gearbeitet. Und Wachstum. Auf der Technologieseite kann ich weniger unterstützen. Für mich persönlich ist das Wichtigste, dass ich eigentlich Input geben kann. Für mich ist aber auch ganz klar, Gründerinnen und Gründer sind für ihre Firma selbst verantwortlich. Ich bin nicht, wie soll ich sagen, Sie entscheiden, was Sie mit dem machen, was ich sage. Ja, und das ist für mich auch okay, wenn Sie sagen, boah, was reden der wieder daher? Das glaube ich ja überhaupt nicht. Und das ist für mich auch am Ende des Tages, hat es was mit Augenhöhe zu tun. Also ich gehe als Mentor in ein Gespräch. Ich freue mich, die Menschen kennenzulernen. Und dann teile ich vielleicht auch mein Wissen und meine Erfahrung. Und was die Gründerinnen und Gründer damit machen, ist auch ihre Sache.
Wenn man dich jetzt aber fragen müsste, wo du jetzt den Fokus drauflegen würdest, denn das wissen unsere Zuhörerinnen vielleicht sowieso schon. Also wir stellen ja unseren Gründerinnen auch ein Mentorinnen-Netzwerk zur Verfügung, wo wir eben schon den Fokus auf die berufliche Erfahrung der Mentorinnen legen. Und wenn man sich jetzt aber die Frage stellt, worauf legt man den Fokus? Also eher Social Skills oder dann doch eher so die fachliche Erfahrung, die man dann weitergeben sollte? Was ist aus deiner Sicht eher angebracht, beziehungsweise wo würdest du deinen Fokus eher drauf legen?
Ich glaube, Erfahrungen teilen an sich ist mal der wertvolle Aspekt von dem Mentoring. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, Mentoren zu haben oder Mentoren / Menschen kennenzulernen, die Gründer waren, weil Gründer sein oder Gründerin zu sein heißt einfach gewisse Herausforderungen meistern zu müssen, die jemand, der in der normalen Festanstellung ist, nicht hat. Also zum Beispiel nachts aufwachen und sich überlegen, wie zahle ich in 4 Wochen meine Leute. Und das sind Dinge, über die man sich vielleicht auch mal austauschen sollte. Ich habe da eine gewisse Reputation, sehr ehrlich zu sein, auch über meine Entwicklung, ja, und auch warum ich manchmal schlecht schlafe oder was mich dann beschäftigt. Für mich persönlich ist vielleicht das Social Skill Thema fast ein bisschen wichtiger, weil am Ende des Tages ist für mich immer der entscheidende Punkt, wer sitzt mir da gegenüber? Glauben die Gründerinnen an ihre Idee? Und dann erst kommst du eigentlich so in dieses Thema, passt das Konzept? Kann man daraus ein Geschäft machen? Am Ende des Tages kann man sich selbst und andere davon ernähren. Fachliche Expertise ist ganz wichtig, muss aber auch zum Beispiel, wenn man sich ein Team anschaut, nicht von jedem gleichermaßen erfüllt werden. Der gute Mix macht's. Ich bin da sehr mit Techstars, die sagen, es gibt 10 Kriterien für gute Startups und die ersten 5 oder 7 sind Team. Und wenn's Team nicht passt, dann kann die Idee noch so gut sein, wird sie nicht funktionieren. Ein Team, was toll ist, kann eine scheiß Idee haben, kann grandios scheitern, aber wenn du ihnen die nächste Idee gibst, kann sein, dass die einfach das mega geilste draus machen, was du dir überhaupt vorstellen kannst.
Ja, aus deinen Erzählungen merkt man schon, dass du auch ein sehr leidenschaftlicher Mentor bist.
Ja. Vielleicht manchmal aber, zu leidenschaftlich.
Ja, ist das Mentorendasein auch eine Herausforderung für dich?
Also du meinst, ob Mentoren sein eine Herausforderung ist?
Genau, ja.
Ja, also ja und nein. Also nein, selber ist einfach jetzt ein Mentor zu sein, mich mit jemandem an den Tisch zu setzen oder in eine Videokonferenz zu gehen und darüber zu reden, wie man ein Geschäft aufbaut oder was ich von der Idee halte, ist kein Problem. Die Herausforderung ist manchmal eben, dass ich mich sehr, sehr dafür begeistern kann, was jemand tut und dann am liebsten mithelfen möchte. Und ich glaube, das ist diese Kernanforderung an einen Mentor oder eine Mentorin, sich zurückzunehmen, sich zurückzuhalten. Es ist die Aufgabe, Input zu geben, einen Beitrag zu leisten, aber es ist bitte am Ende des Tages nicht unser Geschäft. Es ist das Geschäft der Gründerinnen und Gründer und die sollen das dann auch umsetzen, weil dafür sind sie es ja geworden. Und für mich ist es auch ganz entscheidend, und da muss ich mich manchmal auch immer selber ein bisschen einbremsen, ich bin kein Coach. Also wenn jemand mit einem Persönlichkeitsentwicklungsproblem in das Mentoring kommt, dann muss man eigentlich sehr klar abgrenzen und sagen, da bist du beim Coach besser. Das können wir machen, wenn jemand entsprechende Coaching-Voraussetzungen erfüllt, als Coach oder sonstiges, aber nicht in dem Setting einer Mentorenbeziehung.
So manche Herausforderungen müssen ja nicht nur beim Mentoring genommen werden, sondern eigentlich in allen anderen Bereichen auch, wenn man sich so mal das Start-up-Leben so genauer anschaut. Und wir hatten dich ja im Vorfeld gefragt, ob du uns eine Fuck-up-Story mitbringen kannst. Da versuchen wir natürlich dann auch immer unseren Zuhörerinnen nochmal klarzumachen, dass so ein Start-up nie so einfach aus der linken Hand zu schütteln ist, sondern eben, oder aus den linken Ärmel, sondern dass das ja schon mit gewissen Niederlagen auch verbunden ist. Und was hast du denn für uns heute mitgebracht? Also welche Fuck-up-Story?
Ja, ich habe es ja mal angedeutet, ich bin relativ ehrlich. Also mein größter Fuck-up war sicher, dass ich bei meiner ersten Firma von meinem Mitgründer rausgeschmissen wurde. Also eine Sache, die ich keinem wünsche, weil es echt eine scheiße Erfahrung ist. Was ist für mich aber zum Beispiel, darum geht es ja, was zieht man daraus? Also erstens, sowas kann passieren. Ja, das ist nichts Schlimmes. Also es ist für einen persönlich schlimm, aber es ist an sich nichts Schlimmes und es soll auch nicht heißen, dass man sich jetzt denkt, oh scheiße, ich bin irgendwie schlecht als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und ich kann das alles nicht und sonstiges. Für mich ist es die Konsequenz daraus gewesen, dass ich beim zweiten Mal und eigentlich auch bei jedem Mal irgendwie dazwischen, selbst in dem Angestelltenverhältnis, unglaublich stark abgeklopft habe, ob ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten mag und kann. Und ob auch die mit mir, weil am Ende des Tages ist es Team. Es ist ein Teamsport. Also ich habe ein Riesenproblem als Investor gehabt, aber auch als Mentor, wenn das Solo-Entrepreneure sind. Wenn man jetzt vielleicht einen Café aufmacht oder einen Online-Shop, wo man, keine Ahnung, geschnitzte Sachen verkauft oder sonstiges, dann kann ich mir das alles noch vorstellen. Aber wenn wir über ein Technologieunternehmen reden, was irgendwie schon den Anspruch hat, zu skalieren und durch die Decke zu gehen, dann ist es ein Teamsport. Und da ist dieses Teamthema halt einfach unglaublich wichtig. Und das hat mir dieser Fuck-up so deutlich gemacht, auch nochmal zu überprüfen, was treibt die Leute an, womit beschäftigen sie sich, was ist ihnen wichtig, etc.
Aber kann ich jetzt daraus ableiten, dass du rausgeschmissen worden bist, weil das Teamverhältnis nicht gepasst hat? Ja. Oder warum?
Genau, also am Ende des Tages hat das Teamverhältnis nicht gepasst. Es war eine ganz, ganz interessante Konstellation, mit auch unterschiedlichen Akteuren, die da drin waren, ein paar versteckt, ja, also wo ich vielleicht auch in meiner damals noch jugendlichen Naivität mir gedacht habe, so, wir sind doch alle interessiert daran, dass es hier um das große ganze Gute geht und wir wollen diese Geschichte zum Erfolg führen. Ja, dem war halt nicht so.
Ja, ich denke, solche Geschichten hört man dann doch öfter, als man will. Und ich bin dennoch froh, dass du es noch so weit oder so gut geschafft hast mit jetzt natürlich mit einem anderen oder mit einem weiteren Anlauf. Und
ja, und vor allem nicht sich entmutigen lassen, sondern es dann wirklich noch einmal zu probieren und so wie du sagst, daraus lernen und dann besser machen.
Genau. Ja, ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, und das ist vielleicht echt ein kultureller Unterschied, wenn du dich mit einem US-amerikanischen Investor unterhältst und der trifft irgendwie einen Studenten, der bei ihm was pitcht, dann werden die wenigsten Studenten das Funding kriegen, außer sie haben vorher schon mal so richtig in die Toilette gelangt. Und das ist eigentlich eine Auszeichnung zu sagen, wow, der ist mal richtig gescheitert, wie auch immer, aber der hat diese Erfahrung gemacht, weil den Fehler machst du halt nicht nochmal. Und das ist halt extrem wichtig.
Ja. Ja, dann vielen Dank, dass du diese Story für uns oder mit uns geteilt hast. Ja, klar. Wir kommen jetzt ja langsam zum Ende unseres Interviews und haben ja auch immer dann ein Spiel vorbereitet mit unserem Interviewpartner. Das heißt eben für uns, wir haben hier eine Box vor uns stehen, wo mehrere Zettel drin sind und wir ziehen jetzt quasi für dich einen Zettel und ich schreibe das jetzt mal schnell in den Chatverlauf hier herein, was es denn für dich ist und dann
so, also die Lotterie vom Notar beglaubigt und überwacht.
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Genau, jetzt hatte ich das fast noch falsch geschrieben. Ist das richtig geschrieben?
Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Rechtschreibung kommt nicht ran, sondern eher auf den...
Genau, so. Ja, was fällt dir denn dazu ein? Beziehungsweise sag uns doch vielleicht erstmal was ich da zumindest in den Chat...
Was du für mich gezogen hast. vielen Dank für diese Remote-Lottery. Man muss ja immer neue Wege finden. Ich finde das cool. Also welche inspirierenden Persönlichkeiten?
Genau, und das kann ja eigentlich alles sein. Ja? Also das muss ja keinen Startup-Bezug haben, sondern das kann ja auch durchaus einen persönlichen Bezug haben oder vielleicht auch etwas, was dich ja motiviert in gewissen Hinsichten, wie auch immer.
Ja, es hat sogar einen Startup-Bezug oder einen Unternehmerbezug. Und ich weiß nicht, ob ihr Jason Fried kennt, den Gründer von, ich glaube, die Firma hieß früher 37 Signals und jetzt heißt sie Basecamp.
Muss uns das jetzt peinlich sein, wenn wir das nicht kennen?
Oder? Nein, gar nicht.
Dann also ich kenne es nicht.
Dann ist es eher die Aufforderung, sich damit mit dem mal zu beschäftigen. Es ist der Typ, der hinter Ruby on Rails steckt, hinter dieser Programmiersprache. Das Interessante ist, die haben vor 10 Jahren angefangen und die sind mit ihrer Firma eigentlich in diesem sehr, sehr langfristigen Spiel drin gewesen. Und die praktizieren und agitieren für eine Kultur auch in einem Startup, auch in einer jungen Technologiefirma, die sehr wohl versucht, diese Balance zu halten. Da geht es jetzt nicht um Work-Life-Balance, aber auch nicht dieses, boah, hey, was sind wir für geile Gründer, wir arbeiten 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist auch ein sehr maskulines Phänomen, ja. Also männliche Gründer meinen immer, sie wären die geilsten, wenn sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten würden. Dass sie danach tot sind, ist ja wurscht. Als Investor ist das total super, weil dann kriegst du mehr. Aber die wirklich agitieren dafür, dass man eigentlich darauf achtet, dass es nicht verrückt sein muss. Und das ist unter anderem einer ihrer Buchtitel, It Doesn't Have to Be Crazy. Und das ist für mich einfach fast schon alltägliche Inspiration, zu sagen, wir sind hier nicht für den schnellen Gewinn drin, sondern wir wollen alle erfolgreich sein, wir wollen am Ende des Tages die Firma verkaufen oder möglichst großes Unternehmen bauen oder den Markt verändern oder was auch immer. Aber es geht auch ein bisschen langsamer und es geht ein bisschen nachhaltiger. Und das finde ich an dem Jason Fried und auch an seinem Kompagnon, dessen Name ich nie ganz aussprechen kann, unglaublich interessant. Genau.
Ja, das haben wir uns jetzt mal so notiert in unserem Bullet Journal letzten Endes und werden dann uns das später auf jeden Fall nochmal anschauen. Ein Name, den man jetzt schlecht aussprechen kann, und das war, ach, da schaut, kommt er ja. Genau, und ein weiterer Name, den man jetzt noch, den man schlecht aussprechen kann, ist ja Xash A12. Was fällt dir denn dazu ein? Weil das war eben in der Diskussion vorab mit mir und Sandra auch Gegenstand, ob man das denn jetzt so thematisieren sollte oder nicht. Aber sagt dir denn dieser Name etwas?
Nee, der sagt mir jetzt gar nichts.
Also XAE-A12.
1:0 für mich.
Quasi, also XAE, also das griechische AE letzten Endes, also Xash wird das ausgesprochen, A12, das ist Elon Musks Kind. Welches Geschlecht das Kind jetzt hat, weiß ich leider nicht, aber ist auch schwer herzuleiten. Und da bin ich ja froh, dass wir das dann doch nicht mit in diesen Korb geworfen haben.
Nee. Aber dennoch, wäre das für dich auch Elon Musk eine inspirierende Persönlichkeit? Wie stehst du dazu?
Oh. Ja, also meine Antwort wäre ja. In der Hinsicht, dass ich meinen Hut vor jemandem ziehe, der, ich glaube, jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4 Industrien einfach mal komplett auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Und jetzt jeder kennt Tesla und jeder kennt SpaceX und jeder kennt Hyperloop, also hoffentlich. PayPal hat er damit angefangen. Und das ist für mich halt schon einfach dieses wiederkehrende Verrückte. Ja, also ich glaube, wir brauchen auch diese verrückten Typen, die nicht schlafen wollen, weil sie treiben das Ganze voran. Man kann sich jetzt sehr stark über die Umsetzung des Ganzen streiten, man kann sich über die Nachhaltigkeit streiten. Ich glaube, es hat auch gewisse Gründe, warum man nicht mehr in operativ verantwortlichen Positionen ist, wenn man einen gewissen Grad an Insanity erreicht, aber ja, das, die wären nicht da, wenn es ihn nicht gäbe. Und gerade im Falle von Tesla ist das so. Tesla hatte zwei andere Mitgründer und die waren eigentlich, also die haben das Technische gemacht und er hat halt diese verrückte Idee, diese Batterien zusammenzuschalten und dann damit ein Auto anzutreiben, und das hätten die sich nie getraut. Und er hat sich, ja. Er hat gesagt, wir fliegen mal kurz in den Weltall, boom, ja, scheiße, 5-mal explodiert das Teil, 3-mal kann es nicht landen, aber wir machen es jedes Mal wieder. Und das ist schon so, auch das kann man davon natürlich lernen.
Ich glaube, er war ja dann im Endeffekt auch nochmal sehr wichtig für die Elektromobilität als solche, ne? Also da brauchte es ja irgendwie so einen Typen, der dann nochmal ganz kurz so ein bisschen pusht, auch wenn da jetzt nie so wirklich grüne Zahlen im Hintergrund sind letzten Endes.
Ja, also der sich halt auch einfach mal, um es jetzt mal sehr umgangssprachlich auszudrücken, nichts davor scheißt, dass es da einen VW gibt, sondern der sich halt hinstellt und sagt, ja, kann ja sein, dass ihr die tollsten Autos baut seit, keine Ahnung, 9 Generationen Golf mit der höchsten Qualität, interessiert mich nicht. Wir nehmen da die Technik, die wir haben, das ist alles Software, wir haben eine Blackbox, wir schrauben Gehäuse drauf rauf und kleben ein iPad rein. ja, und dann haben wir einen Tesla. So, ja. Und an das sich auch zu trauen, dazu gehört ganz, ganz viel dazu. Und dazu gehört auch eine Prise Wahnsinn. Und das muss man einfach, neidlos anerkennen.
Ja. Also darf es manchmal doch ein bisschen crazy sein, aber
ja.
Umso interessanter, dass du dann sagst, einer deiner Leitsätze ist, it doesn't have to be crazy.
Genau.
Im Alltag.
Genau.
Super. Chris, gibt's noch zum Abschluss eine brennende Frage oder haben wir die zu Beginn schon geklärt?
Also die allerwichtigste haben wir jetzt eigentlich geklärt. Vielen Dank
nochmal dafür. Du kannst beruhigt schlafen, Chris.
Ja, genau. ja, ich bedanke mich, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich sag vielen Dank.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und es würde uns freuen, wenn wir werden deinen Weg auf jeden Fall verfolgen und vielleicht haben wir dich ja wieder mal zu Gast.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe auf bald.
Auf bald.
Danke dir.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
So, nachdem Manuel sich jetzt verabschiedet hat, ist es jetzt nochmal Zeit für den Abschluss unseres Podcasts und diesen Abschluss gestalten wir ja immer mit unseren Bullet Journals, beziehungsweise lassen wir unsere Bullet Points nochmal Revue passieren. Ja, Und bevor ich jetzt meine vorlese oder zumindest erstmal meinen Input dazu gebe, klaue ich jetzt erstmal ganz kurz Sandra ihren Bullet Journal. Ganz genau. Und ja, Sandra, du hast den ersten Punkt aufgeschrieben, it doesn't have to be crazy. Warum hast du dir das aufgeschrieben?
Zum einen ist das das Buch, das uns der Manuel Heckmann ja empfohlen hat, das ihn sehr inspiriert. Zum anderen ist es für mich aber auch ein bisschen so die Verbindung aus den letzten 3 Podcast-Folgen eigentlich, also aus der heutigen, der Folge dann mit dem Florian Kandler und auch mit dem Tibor Zechmeister, die ja alle 3 sehr erfolgreiche Startups gegründet haben. Und da überrascht es mich einfach, weil entgegen dieser Erwartung, dass ja ein junger Unternehmer quasi 24 Stunden übertriebenerweise jetzt in sein Unternehmen seine Zeit hineinsteckt, haben sie eigentlich alle gesagt, dass man mit den Ressourcen haushalten muss und auch natürlich strategisch wichtige Inputs in das Startup geben muss, aber eben in einem gesunden Maße. Und das spiegelt für mich auch dieses It doesn't have to be crazy, Zitat, auch ein bisschen wieder.
Ja, das stimmt. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Deswegen bin ich auch immer ganz froh, wenn wir diese Punkte nochmal gemeinsam besprechen. Und als nächsten Punkt hast du dir User Experience aufgeschrieben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, was du darunter verstehst, aber vielleicht lässt du unsere Zuhörerinnen nochmal dabei daran teilhaben.
Ja, ich fand es total spannend, wie der Manuel das erzählt hat, dass wir aktuell ja mit unserem Auto zur Tankstelle fahren, Diesel oder Benzin, tanken und das eigentlich so als abgeschlossene Handlung, damit wir von A nach B kommen, eigentlich verbuchen. In Wirklichkeit aber da eigentlich ihr Geschäftsmodell auf was anderes abzielt, nämlich auf eine ganz neue User Experience, also auf eine ganz neue Erfahrung des Tankens quasi, dass man das in seinen Alltag integriert, in die Wege, die man hat. So habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Natürlich sieht man beim Einkaufszentrum immer die E-Tankstellen, aber dass da eigentlich das wirklich so ganz bewusst in ein Geschäftsmodell gegossen wurde, ist mir da eigentlich erst heute mit dem Manuel so bewusst geworden. Chris, was es mir jetzt noch interessieren wird, wie zufrieden bist denn du mit der Antwort von Manuel auf deine Ursprungsfrage eigentlich?
Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich meine, ich habe mir schon Ähnliches gedacht und ich kann jetzt auf jeden Fall, denke ich doch, also das werde ich ja heute Abend sehen, aber ich freue mich auf einen tiefen Schlaf zumindest.
Das freut uns auch sehr.
Liebe Sandra, was steht denn nächste Woche an?
Ja, nächste Woche bekommen wir Damenbesuch und nachdem wir jetzt in den ersten 3 Folgen ja 3 männliche, sehr erfolgreiche Gründer zu Gast hatten, ja, bekommen wir diesmal weibliche Unterstützung. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder spannend.
Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Dann sind wir jetzt ja mit dieser Folge eigentlich am Ende, also komplett am Ende. Wir natürlich nicht, ne, vielleicht nur ich, aber die Folge zumindest. Das heißt, jetzt folgt nochmal der obligatorische Hinweis, wenn ihr ein Feedback für uns habt oder eben sogar einen Themenvorschlag, dann benutzt die E-Mail-Adresse podcast@wild.or.at und in unseren Shownotes befindet sich dann nicht Manuel Heckmann persönlich, aber zumindest ist Manuel Heckmann da verlinkt, genauso wie das Startup EcoG und auch das Buch Doesn't Have to Be Crazy wird dort auch nochmal verlinkt sein für jene, die sich eben dafür interessieren. Also Sandra hat sich jetzt, glaube ich, schon verabschiedet. Das heißt, ich darf heute wieder schöne Grüße ausrichten und wir hören uns zur nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann.